True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 72. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und voller neuer Schwung begrüßt euch auch Hubertus.
Hallo.
Was für ein Jahr.
Du meinst natürlich das letzte. Und ja, wir können die erste Folge in 2026 tatsächlich mit tollen News starten. Wir haben eine Auszeichnung bekommen.
Yes.
Und zwar wurden vom Branchenmagazin Journalistinnen die Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2025 für Österreich ausgewählt und wir haben in diesem Rahmen einen Sonderpreis bekommen für unseren Podcast beziehungsweise die Arbeit an unserem Podcast-Projekt, das wir ja nun schon seit 6 Jahren machen und das freut uns natürlich sehr. Großen Dank nochmal an der Stelle.
Ja, danke und ich mache an der Stelle nochmal meinen liebsten Witz dazu. True Crime Austria ist ein ganz ausgezeichneter Podcast. Sagt es allen weiter. So bepreist starten wir doch noch viel lieber in die heutige Folge. Zu der gibt es auch wieder eine Recherchegeschichte, denn der Fall hat uns in ein wahres Rabbit Hole geführt und das ist auch der Grund, weshalb uns die Ereignisse noch etwas länger begleiten werden. In der heutigen Episode geht es um Liebe. Nicht um irgendeine Liebe, sondern die wahre, große Liebe. Zwei Menschen, die der festen Überzeugung sind, füreinander bestimmt zu sein. Doch dann passiert ganz unverhofft etwas, das das Glück zerbricht. Und es taucht die Frage auf, wie weit darf Liebe gehen? Wir starten mit Mord aus Liebe.
Hildegard, die Protagonistin im heutigen Fall, wurde 1899 in Wien geboren. Sie wuchs ohne Vater auf, der war bereits vor ihrer Geburt gestorben. Ihre wohl eher trostlose Kindheit verbrachte sie bei Pflegeeltern. Später arbeitete sie als Buchhalterin im Kaiserin Elisabeth Spital im 15. Bezirk. Dort galt sie als geradlinig, konzentriert und als lebende Rechenmaschine. Ihre Arbeit war ihr wichtig. Ihr Leben bekam dann 1929 einen neuen Schwerpunkt, als sie in ihrem beruflichen Umfeld den Patienten Albin Fasan kennenlernte, einen Buchhalter aus Wien. Sie verstanden sich sofort, verliebten sich, heirateten einige Jahre später. Eine Wiener Liebesgeschichte. Albin war im Krieg Frontoffizier gewesen und arbeitete sich danach über Posten als Kontrolleur und Lagerarbeiter in seine Position hoch. Die beiden waren fleißig und bauten sich strebsam ihr gemeinsames Leben auf. Hildegard arbeitete später im Sozialministerium. Aufgrund eines Lungenleidens gab sie, die ja immer gern gearbeitet hatte, ihren Job schließlich auf. Dadurch wurden die beiden noch unzertrennlicher. Gesundheit blieb dem Ehepaar Fasan immer ein Anliegen. So trafen sie eine Übereinkunft. Wenn der eine verstarb, sollte auch der andere sein Leben beenden. Bekäme einer von ihnen eine unheilbare Krankheit, würden sie sich gemeinsam das Leben nehmen. Das Ehepaar Fasan ahnte nicht, dass die Abmachung schon recht früh in unangenehme Nähe rücken sollte. Im Februar 1948 wurde Albin, mittlerweile Mitte 50, von Magenkrämpfen geplagt. Als sich sein Zustand nicht besserte, wurde er am 10. Juni in die Klinik gebracht und nochmal 10 Tage später operiert. Am 22. Juni erfuhr Hildegard die Diagnose. Deformierte Leber, Leberkrebs im Endstadium. Man gab Albin höchstens noch 6 Monate zu leben. Hildegard Fasan war zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt. Sie ahnte, was die Diagnose mit ihrem geliebten Ehemann anstellen würde, und so entschied sie, Albin nicht einzuweihen. Er wusste also nichts von seiner schweren Erkrankung.
Natürlich tat Hildegard alles, um das Schicksal hinauszuzögern. Sie pflegte ihren Mann aufopferungsvoll, so sehr, dass sie sich dabei selbst aus den Augen verlor. Der Arzt, der das Paar betreute, beobachtete ihren Zustand genau. Der verschlechterte sich zusehends. Dennoch wollte Hildegard bei Albin bleiben. Aus medizinischer Sicht wäre auch für sie eine Unterbringung in einer Klinik angebracht gewesen. Zwischendurch hatte man Albin Fasan noch im Krankenhaus empfangen. Es sollte eine OP geben, doch letztlich wurde kein Eingriff mehr vorgenommen. Albin nahm starke Medikamente, Morphium, und bemerkte dadurch nicht, wie schlecht es ihm ging. Er war sogar optimistisch und sah nicht, wie er abmagerte und schwächer wurde. Von seiner wahren Diagnose wusste er noch immer nichts. Hildegard aber wurde unter der Last der Pflege und des bevorstehenden Todes ihres geliebten Mannes immer verdrossener. In Gedenken an ihre Abmachung suchte sie nach möglichst schmerzfreien Selbstmordoptionen. Da wir dazu nun weiter ins Detail gehen, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Es geht nun explizit um Suizid.
Wenn ihr oder eine euch nahestehende Person Selbstmordgedanken hat, wendet euch bitte an die Telefonseelsorge in Österreich unter der Notfallnummer 142 oder an die zum Glück zahlreichen anderen Hilfsangebote für Menschen in Krisensituationen, die wir euch auch wieder in den Shownotes verlinken.
Am 13. September 1948 schlug Hildegard aufgrund der Situation erstmals ein gemeinsames Ableben vor. Zu diesem Zeitpunkt war Albin noch überzeugt, dass er weiterhin gut leben würde. Dabei verkannte er seinen Zustand, den er ja gar nicht richtig einschätzen konnte. Dann berichtete ihm Hildegard erstmals von der Diagnose. Er lachte nur, glaubte ihr nicht. Im Hintergrund hatte sie bereits alles vorbereitet und bat ihn, machen wir doch Schluss. Sogar einen Abschiedsbrief gab es, in dem stand, ich flehe euch an, macht keine Wiederbelebungsversuche an mir. Ich werde schon alles so vorbereiten, dass sie zwecklos sind. Alle, die unsere märchenhaft glückliche Ehe kannten, werden begreifen, dass ich ohne meinen Mann nicht leben kann. Wir sind eins. Läuft seine Lebensuhr ab, so bleibt auch die meine stehen. Trennt uns im Tode nicht. Bitte, bitte trennt uns nicht. Ich möchte mit meinem Mann gemeinsam begraben werden, wenn es auch nur in einem Schachtgrab ist. Tausend innigen Dank dafür. Doch es war noch nicht so weit. Am 17. September versuchte Hildegard nochmals, Albin zu überzeugen. Es war ihr Geburts- und Namenstag. Doch es gelang nicht. Dabei hatte sie sich alles genau überlegt. Ein 9 Meter langer Schlauch war bereits da, um den Plan in die Tat umzusetzen. Am 23. September 1948 verlor Albin Fasan das Bewusstsein und erkannte seine Frau nicht mehr. Am 24. kam Hildegards Schwester beim Ehepaar Fasan vorbei und erlebte die Agonie, den Todeskampf des Kranken. Da fasste Hildegard ihren Entschluss.
Leuchtgas war um die 1950er herum eine gängige Methode, um sich das Leben zu nehmen. Der Name des Gases rührt daher, dass es hauptsächlich zur Beleuchtung von Straßen und Wohnungen diente, aber genauso zum Betrieb von Gasherden und Gasthermen. Die findet man heute noch in vielen Wiener Wohnungen. Am 24. September blieb Hildegards Schwester Margarete schließlich über Nacht beim Ehepaar Fasan, als ahnte sie, dass etwas vor sich ging. Um 7:30 in der Früh verließ sie die Wohnung, um zur Arbeit zu gehen. Da begann Hildegard ihren Plan umzusetzen. Mit dem 9 Meter langen Schlauch leitete sie das Gas von der Küche bis ins Schlafzimmer. Albin war schon nicht mehr in der Lage, sich an einen anderen Ort zu begeben. Davor hatte Hildegard noch die Türen und Fenster abgedichtet, einen Warnhinweis an der Zimmertür angebracht, das Testament davor deponiert und sich ihre Hochzeitsbluse angezogen und das Hochzeitsfoto auf die Brust gelegt. Aus ihrem Abschiedsbrief ging hervor, dass Hildegard Albin 6 Morphininjektionen verabreicht hatte. Dann drehte sie die Gashähne auf. Sie selbst nahm ein 1/2 Fläschchen flüssiges Morphin ein und setzte sich 2 Spritzen, bevor sie sich neben ihren Ehemann legte. Gegen 9 Uhr bemerkte eine Bekannte Gasgeruch, als sie zur Wohnung der Fasans kam. Alarmiert versuchte sie, auf sich aufmerksam zu machen. Niemand reagierte. Also rief sie die Polizei, die sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung verschaffte. Sie fand die Eheleute im Bett liegend. Albin war bereits tot. Hildegard allerdings wurde gerade noch lebend gefunden. Sie hatte natürlich eine Leuchtgasvergiftung und wurde, gegen ihren Willen, zur Versorgung ins Rudolfsspital gebracht. 3 Tage später, am 28. September, war sie wieder bei Bewusstsein und außer Lebensgefahr.
Hildegard Fasan wurde bald nach ihrer unfreiwilligen Rettung in ein Gefängnisspital gebracht. Sie wurde dabei gut bewacht, denn weitere Suizidversuche waren zu befürchten. Albin Fasan war die Liebe ihres Lebens gewesen. Bei der Vernehmung hatte sie gesagt: "Unsere Ehe war wie ein Märchen. Ich konnte die Leiden meines Mannes nicht mehr länger mit ansehen. Ich wollte nur, ich hätte mit ihm sterben können." Ihre letzten Worte an ihn sollen gewesen sein: "Wir treffen uns im Himmel, Albin." Der 49-Jährigen war ihre Tat vollumfänglich bewusst. Und sie blieb dabei, dass es der gemeinsame Wille gewesen war. Es gab kein Dokument beim Notar, keine Patientenverfügung, nichts, was das belegen konnte. Doch so hatten die beiden es stets gelebt. Und das vertrat sie vehement. Ihrer Familie schrieb sie aus der Haft: "Ich bedauere schon jetzt den Richter, der mich verurteilen muss. Nun lebe ich in einem Haus der kalten Herzen. Während meiner Haft erhielt ich unzählige Briefe von unbekannten Menschen, die mir ihre Anteilnahme aussprechen. Den größten Schmerz meines Lebens empfand ich nach dem Tod meines Mannes beim Erwachen im Spital." 1949 war Hildegard Fasan wieder einigermaßen genesen. Sie war nun 50 Jahre alt und wurde vom Spital in eine Untersuchungszelle im Landesgericht Wien überstellt. Meuchelmord lautete die Anklage ganz offiziell. Denn es war Hildegard Fasan klar gewesen, dass aus ihren geplanten Taten der Tod ihres Ehemannes folgen würde. Doch wie war diese Tat einzuordnen? Da schieden sich die Geister schon jetzt. Rein von der Definition her würde es sich, so wie die beiden es immer geplant hatten, um Doppelsuizid handeln. Dabei herrscht gegenseitiges Einverständnis. Beim erweiterten Suizid, der in Folge 70 ausführlicher Thema war, findet die Tötung einer oder generell anderer Personen ohne dieses Einverständnis bzw. Wissen statt. Nun sollte die große Frage sein, inwieweit Albin Fasan sein Einverständnis gegeben hatte. Von Anfang an war die Öffentlichkeit klar auf der Seite der Ehefrau. Zeitungen schrieben, nur ein vom Gesetz vermutlich sogar gegen seine menschliche Überzeugung dazu gezwungener Richter könne behaupten, Frau Fasan habe tatsächlich einen Meuchelmord begangen. Doch die öffentliche Meinung allein reichte natürlich nicht. Worum es sich beim Tod von Albin Fasan handelte, musste sich nun vor Gericht entscheiden.
Die Verhandlung startete am 3. März 1949 im gesteckt-vollen großen Saal des Grauen Hauses in Wien. Draußen warteten Menschen in Schlangen, um vielleicht zumindest am Nachmittag dem Prozess beiwohnen zu können. Die Wiener Bevölkerung sah in Hildegard Fasan eine Frau, die nur das Beste für ihren Mann gewollt hatte und bereit gewesen war, in größter Selbstaufopferung mit ihrer großen Liebe zu sterben. Fasan hatte sich sogar gegen einen Verteidiger ausgesprochen. Sie habe nicht vor, sich zu verantworten, da ihr gleich sei, ob sie verurteilt oder freigesprochen werden würde. Außerdem betrachtete sie ihre Tat nicht als Verbrechen und bereute ihr Handeln nicht. Die beiden Eheleute wollten immer schon gemeinsam sterben und ihr war es ungemein wichtig, dieses Versprechen zu halten. Kurz vor Prozessbeginn erklärte Hildegard Fasan sich dann doch bereit, eine Verteidigung anzunehmen. Es hatte einen Sinneswandel gegeben. Nun wollte sie sich nicht mehr töten. Ihr Wunsch war es stattdessen, ebenfalls an Krebs zu erkranken, damit sie ihren Körper der medizinischen Forschung zur Verfügung stellen könnte, um anderen das Schicksal ihres Mannes und letztlich ihr eigenes zu ersparen. Der Richter betonte, Frau Fasan hätte kein Gnadengesuch um Niederschlagung des Verfahrens verfasst. Damit hätte man den Prozess eventuell sogar ganz vermeiden können. Denn schon in der Anklageschrift des Staatsanwalts klang heraus, dass er einen Mord aus Barmherzigkeit sah. Doch ohne ein Gnadengesuch musste der Staatsanwalt Anklage wegen Gattenmordes stellen. Hildegard erklärte sich nicht schuldig. Die Angeklagte wurde zu ihrem Leben vor und während der Ehe befragt. Sie schilderte, wie die Diagnose und der schnelle Verlauf der Krankheit das Leben der Eheleute erschüttert hatten. Als der Richter das Wort töten gebrauchte, hakte Hildegard ein.
Nicht töten sagen. Ich wollte ihn nicht leiden lassen. Mein Mann hat nie gewusst, dass er sterben muss. Daher habe ich auch seine Zustimmung zu meinem Entschluss nie eingeholt. Ich habe ihm das Leben leicht gemacht. Und deshalb wollte ich ihm auch das Sterben leicht machen.
Hildegard Fasan erklärte, wie sie weiter vorgegangen war. Ihr Mann erkannte sie nicht mehr. Sie versuchte, ihn zu beruhigen.
Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Dem Gericht lag ein Tagebuch der Hildegard Fasan vor, das sie im Jahr 1948 führte. Sie sendete es vor der Tat an Verwandte. Es war geschmückt mit Bildern des Paars. Eine größere Liebe als die, die uns verbindet, gibt es nicht mehr. Die Aufzeichnungen reichen vom Neujahr 1948, das sie noch glücklich verbrachten, über den schicksalhaften Juni mit der erschütternden Diagnose bis zum Todeskampf des Mannes. Albin war bis zuletzt nicht klar, wie aussichtslos sein Zustand war. Die Schmerzen wurden stärker, er bekam Morphium. Das spritzte seine Frau ihm später selbst, denn sie übernahm mehr denn je Albins Versorgung.
Dieses Tagebuch ist eine einzige Schilderung dieser aufopferungsvollen Pflege,
schloss der Richter. Im Juli war es erstmals so schlimm, dass Hildegard an die eheliche Abmachung dachte. Ab dem 13. September wusste sie, dass es keine Besserung mehr geben würde. Und nachdem Albin ihren ersten Versuch abgelehnt hatte, war ihr auch klar gewesen, dass ihr Mann ihr keine Einwilligung für die Tat geben würde. Er glaubte nicht, dass er unheilbar krank war. So fasste sie den endgültigen Entschluss am 24. September, als die Injektionen keine lindernde Wirkung mehr zeigten. Es war schrecklich. Mein Mann hat mich nicht mehr erkannt. Er hat alle 2 bis 3 Minuten verzweifelt aufgeschrien und dazwischen geröchelt. Sein Atem ging rasch und rasselnd. Sein Gesicht verkrampfte sich. Ich saß da und hielt seine eiskalten Hände. Ich küsste seine Stirn und seine brechenden Augen. Als sie ihrem Mann die 6 Injektionen verabreichte, das Gas ins Zimmer leitete und selbst noch Morphin nahm, hatte Albin noch gelebt. Danach fragte der Richter mehrmals. Auszüge aus dem Gerichtsprotokoll lesen sich so, als hätte der Richter versucht, Hildegard einen Ausweg zu bieten. Wäre Albin Fasan bereits an seiner schweren Krankheit verstorben, während parallel der Selbstmordversuch erst im Gange war, wäre es ja kein Mord. Aber Hildegard war sich sicher, dass er noch gelebt hatte. Sie hatte sein Röcheln gehört. Und obwohl in ihrem Tagebuch stand, dass sie schon ganz verrückt werde, beharrte sie darauf, Herrin ihrer Sinne gewesen zu sein. Als alles vorbereitet war, wäre ihr klar gewesen, dass ihr Mann nun nicht mehr leiden müsse. Sie war losgelöst von jeder Erdenschwere. Wieder lenkte der Richter die Angeklagte mit seinen Fragen zur Chance, sich mit der Verwirrung inmitten der Ausnahmesituation zu verteidigen. Hildegard Fasan ergriff sie nicht. Sie bekundete, dass der gemeinsame Tod der beiden genau das gewesen wäre, was ihr Mann gewollt hätte, wäre er sich über seinen Zustand im Klaren gewesen. Als sie Albin schließlich von der schweren Diagnose erzählte, wollte er es nicht wahrhaben. Ein Arzt sollte ihm Gewissheit bringen, ihm aus fachlicher Sicht eine Einschätzung geben. Doch bis zuletzt erhielt er diese Gewissheit nicht. Der Staatsanwalt wollte wissen, warum. Daraufhin schaltete sich der gerichtsärztliche Sachverständige ein. Kein Arzt hätte in dieser Situation diese Erklärung abgegeben.
Als wichtiger Zeuge wurde der Hausarzt des Paares gehört. Ab dem Zeitpunkt der Diagnose wäre der Fall von Albin Fasan hoffnungslos gewesen, sagte er. Schon im August hatte sich sein Zustand so verschlechtert, dass der Arzt dachte, es könne nur noch wenige Tage dauern. Am 24. September sah er seinen Patienten zum letzten Mal. Er war sich vor Gericht sicher, dass der schwerkranke Mann die Nacht kaum hätte überleben können. Das hatte er an besagtem Tag auch der Gattin mitgeteilt. Der körperliche Verfall sei rapide fortgeschritten, Albin befand sich mehr und mehr in einem Dämmerzustand. Der Arzt sorgte sich dabei auch um Hildegard Fasan. Sie war durch den Kummer und die Überanstrengung so erschöpft gewesen, dass er sie nach dem Tod des Mannes in eine Nervenheilanstalt bringen wollte. Schon zuvor hatte er sie wegen einer nervösen Störung behandelt. Seine Einschätzung war, dass sie psychoneurotisch schwer krank war. Eine weitere Aussage lieferte die Schwester der Angeklagten. Auch sie war der Meinung, die Ereignisse hätten Hildegard schlicht gebrochen. Sie sei vor Schmerz und Überanstrengung halb wahnsinnig gewesen und, sobald ihr Mann sie nicht sah, in Weinkrämpfe verfallen. Margarete hatte schon geahnt, dass ihre Schwester sich und dem Schwager etwas antun wollte. Deswegen war sie auch vom 24. auf den 25. September in der Wohnung des Paares geblieben. Allerdings musste sie zur Arbeit. Deswegen hatte sie eine gemeinsame Freundin bestellt, um Wache zu halten. Sie hätten sich eigentlich ganz unauffällig abwechseln wollen, aber die Freundin kam zu spät. Als sie vor der Tür stand, roch sie bereits das Gas aus der Wohnung von Hildegard und Albin. Sie rief die Polizei. Was folgte, wisst ihr bereits. Weitere Zeuginnen und Zeugen kamen zu Wort und berichteten übereinstimmend, wie abgöttisch sich das Paar geliebt hatte, wie schlimm der Tod des Gatten doch war und wie verzweifelt die aufopferungsvolle Ehefrau sich zeigte. Hildegard Fasan lauschte, ertrug und schlug manchmal schluchzend die Hände vors Gesicht, wenn es zu viel wurde. Wie es um Albin Fasan stand, erklärte später auch noch der medizinische Sachverständige. Albin war bis auf die Knochen abgemagert gewesen und stand am Tag der Tat sicherlich bereits wenige Stunden bis maximal einige Tage vor seinem Tod. Neben dem weit fortgeschrittenen Leberkrebs hatte er auch eine Geschwulst an der Bauchspeicheldrüse. Die Morphinmenge im Blut sei nicht weit über der verabreichten Heildosis gewesen. Letztlich hatte ihn das Leuchtgas getötet. Natürlich war auch der Gemütszustand von Hildegard Fasan untersucht worden. Nachdem scheinbar alle auf Seiten der Angeklagten waren, überraschte der vorgeladene Psychiater den Saal. Die Angeklagte hatte frei und im Rahmen normaler Reaktionen den Tathergang bestimmt und Entscheidungen getroffen. Von einer vorübergehenden oder dauernden Geistesstörung sei nicht zu sprechen, schon gar nicht von einer Geisteskrankheit. Befragt durch den Richter, den Verteidiger und einen Schöffen fügte er hinzu, dass der freie Wille möglicherweise etwas eingeengt gewesen war.
Bereits am 4. März endete der Prozess, einen Tag, nachdem er begonnen hatte. Der Staatsanwalt hielt sein Plädoyer behutsam und wies darauf hin, dass er aufgrund der gestandenen Vorsätzlichkeit die Anklage vertreten müsse. Somit forderte er die Mindeststrafe von einem Jahr Kerker. Der Verteidiger hielt einen leidenschaftlichen Appell und forderte einen Freispruch, worauf der Saal applaudierte. Natürlich rügte der Richter diese offensichtliche Zustimmung. Dennoch blieb der Gesamteindruck, Mitgefühl und Verständnis für die Angeklagte hatten sich durch den Prozess gezogen. Die Geschworenen brauchten 3 Stunden, um ihr Urteil zu fällen. Statt Mord gingen sie von einer Tötung auf Verlangen aus. Das Gericht billigte Hildegard Fasan den Strafausschließungsgrund des unwiderstehlichen Zwangs zu. Denn der Senat war überzeugt, die Angeklagte hätte die Tat auf das Verlangen des Gatten ausgeführt, was durch die Übereinkunft der Eheleute beschlossen war. Der Richter begründete, dass in der Angeklagten, als sie den hoffnungslosen Zustand ihres Gatten erkannte, alle Hemmungen gewichen waren. Ihr Mitleid verursachte eine seelische Zwangslage, in der sie die Tat begehen musste. Sie hatte die Tat also begangen. Der Tatbestand war erfüllt. Doch zugleich entfiel die Schuld aufgrund des Strafausschließungsgrunds und damit die Strafe an sich. Hildegard Fasan war freigesprochen. Der Richter fügte hinzu, dass dies nur für diesen speziellen Fall gelte und keine Allgemeingültigkeit hätte, auch nicht bei ähnlich gelagerten Taten. Eine Strafe hätte wenig Sinn, da die größte Strafe für sie gewesen war, überhaupt wieder aufzuwachen. Das Urteil nahm Hildegard Fasan wohl ungerührt hin. Als der Richter aber nochmals über die Liebe des Paares und die Aufopferung sprach, musste sie mehrmals heftig schluchzen.
Hildegard Fasan begab sich nach der Verhandlung zu ihrem Bruder nach Währing. Dort hatte sie kurz nach dem Prozess auch ein Interview mit der Zeitung Österreichische Volksstimme. Darin schilderte sie, dass es nach wie vor ihr Wunsch wäre, ihren Körper der Krebsforschung zu vermachen. Sie wolle krankes Gewebe eingesetzt bekommen, damit Ärztinnen und Ärzte den Fortlauf an ihr studieren könnten. Um ihren Mann schöne Momente zu bescheren, hatte sie zuletzt allerhand aus dem Hausstand verkauft. Denn ehrlicherweise hatte sie auch mit dem eigenen Ableben gerechnet und keinen Sinn darin gesehen, etwas aufzubehalten. Hildegard arbeitete aufgrund ihrer Lungenkrankheit schon länger nicht mehr. Eigentlich müsste sie durch den Ehemann eine Pension zugesprochen bekommen. Doch galt das auch, wenn sie ihn getötet hatte? In der Öffentlichkeit gab es nach wie vor große Zustimmung für die 50-Jährige. Auch wenn zwischendurch einige Kommentare zum Thema Suizid und Sterbehilfe auch negativ gefärbt waren. Am 19. März gab es erstmals Gerüchte, die Staatsanwaltschaft müsse im Sinne des Prozesses zumindest pro forma eine Nichtigkeitsbeschwerde einbringen, die aber vermutlich mit dem Abfassen des Urteils zurückgezogen werden würde. So kam es dann auch. Am 1. April 1950 war der Freispruch bestätigt.
Das Letzte, was man vorerst von Hildegard Fasan hörte, waren Meldungen im November 1950. Die italienische Forscherin Dr. Clara Fonti war in Wien und Fasan hatte sie aufgesucht, um sie zu bitten, sie als Patientin in ihre Arbeit einzuschließen. Medizinerinnen und Mediziner aus Wien hatten das bisher abgelehnt. Doch Fonti war eine Leidensgenossin. Auch ihr Mann war an Krebs gestorben. Seitdem konzentrierte sie sich leidenschaftlich auf das Thema und Fasan hoffte, daran mitwirken zu können. Allerdings galten die Theorien der italienischen Ärztin seit jeher als sehr kontrovers. Sie definierte Krebs als übertragbare Infektionskrankheit. Im August 1950 wurde sie im Mailänder Nationalen Krebsforschungszentrum vorstellig und behauptete, das Tumorgewebe einer Patientin sei auf ihrem Dekolleté gelandet und innerhalb von 4 Tagen habe sich auch bei ihr ein Krebsgeschwür gebildet. Nach einer ersten Blutprobe aber meldete sich Fonti nicht mehr am Institut. Ihre Begründung war, dass sie sich angeblich schon selbst geheilt hatte. Fonti entwickelte daraus ihr eigenes Serum, mit dem sie auch andere behandelt haben möchte. Erfolgreich, wie sie sagte. Sie entwickelte auch einen heute als pseudomedizinisch eingestuften Labortest, mit dem sie Krebsgeschehen im Blut ihrer Patientinnen und Patienten erkennen wollte. Sowohl der Test als auch ihr Vorgehen mit der eigenen Infektion wurden kontrovers diskutiert. Der Test wurde in Italien als unbrauchbar und unwissenschaftlich eingestuft. Es kam zu Streit und wohl sogar zu Beleidigungsprozessen. In weiterer Folge zog Fonti nach Wien und wollte dort weiterforschen. Doch als der Test häufig falsch positive Ergebnisse brachte, konnte sie auch hier keine akademische Forschung mehr betreiben. Das sei am Rande erwähnt, denn wie die Ärztin die Forschung an Hildegard Fasan ablehnte, klingt im ersten Moment ehrlich und besonnen. Sie sagte, ihre Methoden müssten erst weiter geprüft werden. Durch den Zustand, in dem sich die Bittstellerin befand, könne sie zudem keine Verantwortung übernehmen. Dass man sie ohnehin nicht einfach infizieren konnte, wusste Hildegard Fasan nicht. Ihr Wunsch blieb unerfüllt. Doch in weiterer Folge sollte sie weiter nach einem Forschungsinstitut suchen, dafür sogar ihre Heimat Wien verlassen und schließlich nicht weit entfernt in Klosterneuburg landen. Dort spielt eine andere Frau eine wichtige Rolle. Eine Person, die so ganz anders war als Hildegard Fasan und die uns bei der Recherche letztlich in das Rabbit Hole geführt hat, von dem zu Beginn schon die Rede war. Das heißt, die Geschichte von Hildegard Fasan ist hier noch nicht zu Ende.
Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Für heute haben wir noch einen anderen Fall als Exkurs für euch. Zur selben Zeit, rund um die Geschehnisse des Ehepaars Fasan, beschäftigte auch die Causa Josephine Otto-Repesch die Öffentlichkeit. Auch sie wollte ihrem Mann helfen. Alfred, ein 50-jähriger Taschnermeister, litt an fortgeschrittener Syphilis. Er war abgemagert, teils gelähmt. Am 23. Jänner wollte seine Gattin sich und ihn erlösen. Dafür drehte sie die Gashähne auf. Noch bevor sich das Gas richtig ausbreiten konnte, wurde das Paar von der Schwiegermutter Gisela gefunden, die gerade aus dem Kino kam, eine halbe Stunde früher als geplant. Die beiden lagen auf Matratzen unter einem Leinentuch in der Küche neben dem Gasherd. Der Geruch war unverkennbar. Im ersten Moment hielt die Schwiegermutter die beiden bereits für tot, sie konnten aber gerettet werden. Die 45-Jährige gab vor der Polizei sofort zu, die Hähne ohne das Wissen ihres Mannes geöffnet zu haben. Sie kam in verschiedene Nervenheilanstalten. Man hielt sie dort nicht lange fest. Als sie nach Hause zurückkam, erlebte ihr Mann noch 14 Tage des Siechtums, bevor er starb. Die Staatsanwaltschaft klagte die Frau wegen versuchten Meuchelmords an. Sie hatte den Gatten im Schlaf mit Gas töten wollen, was nur zufällig verhindert worden war. Die Anklage erkannte jedoch an, dass sie ihren Gatten damit erlösen wollte. Josephine Otto-Repesch gab der Tötung auf Verlangen erst recht. Die Eheleute hätten bereits um Weihnachten herum darüber gesprochen, dass sie gemeinsam sterben wollten, ohne dass einer von beiden zurückblieb. Allerdings habe sie mit Alfred keine Details mehr besprechen können, da er von einem Anfall in den anderen gerutscht sei. Vor dem Schwurgericht am 14. September 1949 allerdings bekannte die Angeklagte sich nicht schuldig. Eigentlich hätte ihr Mann das Gas aufgedreht. Sie wollte nur verhindern, dass er nochmal in die Nervenheilanstalt Steinhof gebracht würde, wo er früher schon einmal untersucht worden war. Auch die Schwiegermutter sagte aus, dass ihr Sohn öfter von Selbstmord gesprochen hatte. Schon sein Vater wäre durch die eigene Hand gestorben. Als Alfred aufwachte und hörte, was geschehen war, machte er sich große Vorwürfe, dass seine Frau durch ihn fast zur Selbstmörderin geworden wäre. Er sagte, sein todkranker Körper gehöre nicht mehr auf diese Welt. Derselbe Psychiater, der auch Hildegard Fasan begutachtet hatte, sah sich Josephine Otto-Repesch an. Sie sei von Geburt an etwas zurückgeblieben, war seine Einschätzung. Daher könnten auch die Widersprüche in den Aussagen kommen. Eine Geistesstörung läge aber nicht vor, und so konnte sie die Folgen der Tat ermessen. Letztlich wurde die Angeklagte zu 6 Monaten schwerem Kerker verurteilt. Die geringste gesetzliche Strafe aufgrund einer gewissen Geistesschwäche und seelischer Aufregung. Den Hahn hat sie laut Gericht, wie in ihrer ersten Aussage zugegeben, selbst aufgedreht. Die Berufung folgte im April 1950. Der vorsitzende Richter hob das Urteil auf, sprach aber zugleich eine Strafe wegen Doppelselbstmordes aus. 6 Monate bedingter Arrest. Diesen hätte auch der Gatte erhalten, wäre er noch am Leben, denn die beiden hatten sich gegenseitig in ihrem Vorhaben gestärkt.
Diese 2 sehr ähnlichen Fälle mit unterschiedlichem Ausgang zeigen einen Kernpunkt in einer ganz wichtigen Diskussion: die festgehaltene Zustimmung zur Sterbehilfe. Es gibt Wege, die heute auch in Österreich erlaubt sind. Beihilfe zum Suizid ist im Sterbeverfügungsgesetz geregelt. Das ist mit 1. Jänner 2022 in Kraft getreten. Zusammengefasst heißt es dazu im öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs:
Das Sterbeverfügungsgesetz ermöglicht unheilbar kranken oder durch schwere Krankheit dauerhaft beeinträchtigten Personen unter bestimmten Voraussetzungen, ihr Leben nach einem freien und selbstbestimmten Entschluss zu beenden. Dabei kann sich die Person auch der Hilfe einer dazu bereiten dritten Person bedienen. Der Gesetzgeber kommt mit dem Sterbeverfügungsgesetz dem Grundrecht auf Selbstbestimmung nach. Das im Gesetz festgelegte Prozedere soll zudem einen gesicherten Rahmen bieten. Die dritte Person darf unterstützen, aber die Tötung nicht vornehmen, das ist wichtig.
Alles rund um die Sterbehilfe kann ein sehr emotionales Thema sein, weil das Sterben in unserem Kulturkreis auch einfach nach wie vor tabuisiert wird. Und dadurch gibt es auch viele Menschen, die solche Debatten von Grund auf komplett von sich wegschieben. Ein Gedanke, der dabei schnell kommt, ist, eine Person müsste noch gar nicht gehen, aber sie will es jetzt. Aber bleiben wir beim vorherrschenden Gesetz. Denn natürlich gibt es einen Prozess dahinter und Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Zuerst einmal braucht es eine ausreichende Aufklärung und rechtliche Absicherung. Daher sind zwei ärztliche Personen einbezogen, die die Entscheidung prüfen und begleiten, etwa indem sie die schwere Erkrankung und Entscheidungsfähigkeit bestätigen, aber auch Alternativen und Konsequenzen aufzeigen. Eine ärztliche Person muss Erfahrung in der Palliativmedizin haben, also in der medizinischen Versorgung unheilbar Kranker. Außerdem muss es eine Sterbeverfügung geben, die mit einem Notar oder einer rechtskundigen Person der Patientinnenanwaltschaft erstellt wird. Dadurch kommt die Information ins Sterbeverfügungsregister. Nach der Aufklärung durch die ÄrztInnen gibt es eine Frist von mindestens 12 Wochen, bis die Sterbeverfügung wirksam wird. Das soll dafür sorgen, dass es sich wirklich um eine reiflich überlegte Entscheidung handelt. Ausnahmen sind schwere Erkrankungen in der terminalen Phase. Auch das wollen wir an diesem Punkt klar machen. Die Verfügung ist kein Freifahrtschein. Man wartet nicht die Frist ab und macht es dann irgendwie, sondern es gibt dezidierte Medikamente, die zum beschriebenen Zweck mit Vorlage des Dokuments abgeholt werden können. Wer beim Suizid hilft, wird dabei auch erfasst. Aber
die lebensbeendende Maßnahme muss jedoch stets die sterbewillige Person selbst durchführen und somit die Herrschaft über den lebensbeendenden Verlauf behalten. Personen, die zwar entscheidungsfähig sind, aber den letzten auslösenden Schritt nicht mehr selbst setzen können, können keinen rechtlich erlaubten assistierten Suizid in Anspruch nehmen.
Ich finde das Beispiel der Spritze dabei ganz plakativ. Die Beihilfe kann alles vorbereiten und sie setzen, aber drücken muss der Patient bzw. die Patientin selbst. Hubertus, du hast vor einigen Jahren mal an einer Doku zum Thema Sterbehilfe mitgearbeitet und die ist mir jetzt natürlich ganz oft in den Sinn gekommen, gerade auch bei dieser Schilderung. Da ist ein älteres Paar damals noch in die Schweiz gereist, wo das bereits so erlaubt war. Wir mixen zwar ein bisschen Meinungspart rein, aber kannst du davon erzählen?
Das war eins der spannendsten Projekte, bei denen ich bei meiner Zeit bei Addendum, das war ein Rechercheprojekt, was es vor ein paar Jahren gab, mitgearbeitet habe. Und das war im Kern eine Fernsehdoku, um die herum wir ein ganzes Online-Projekt gebaut haben. Und federführend in Kontakt mit diesem Ehepaar war Jane Hardy, das ist eine Journalistin aus Österreich. Und wir haben in diesem Projekt verschiedene Varianten erklärt und besprochen, wie man heutzutage mit dem Tod umgehen kann, wie Bestattung funktioniert, welche Methoden es da gibt, also von so kuriosen Varianten, kurios im Sinne von ungewöhnlich, dass man sich einschmelzen kann, wenn man so will, das kannst du wahrscheinlich besser erklären, Katharina, dass man einen Diamanten am Ende erhält aus der Asche des Verstorbenen bis zu ganz normalen Methoden, war da alles dabei. Wir wollten einfach dieses Thema Sterben rundherum einmal betrachten. Und unter anderem ging es da eben auch um Sterbehilfe. Und dieses Ehepaar, das waren zwei Deutsche. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr genau, aus welcher Region, ist auch egal. Der Punkt bei den beiden war, dass beide unheilbar krank waren. Sie hatten beide, ich glaube, multiple Varianten von Krebs. Ich bilde mir ein, dass der Mann hatte Lungenkrebs und noch andere Krebsarten und sie hatte auch, also auf jeden Fall waren beide, wenn du so willst, mehrfach todkrank. Und es war klar, im Moment können sie sich noch bewegen, sind selber aktiv, aber haben halt ständig Schmerzen und keine Freude mehr an ihrem Dasein. Und das kommt hinzu bei beiden, dass sie keine Anverwandten hatten. Also es gab wohl Verwandte, mit denen hatten sie keinen Kontakt, es gab aber auch keine Freunde. Sie waren also, wenn man so will für sich beide isoliert. Und aus diesen Gründen haben sie gesagt, dass sie beide, jetzt wo sie es noch können, sich dazu entschlossen haben, selbstbestimmt in den Tod zu gehen. Sie wollen also nicht in diese Phase des Siechtums hineinkommen, wo einer von beiden dann gar nichts mehr mitbekommt oder sie einfach zu sehr Schmerzen haben, dass es dann unerträglich wird, sie es aber aushalten müssen. Jetzt im Moment können sie können noch reisen und haben sich dann gewandt an eine Organisation in der Schweiz, weil dort zum damaligen Zeitpunkt die Bestimmungen sehr viel lockerer waren. Lockerer, ihr wisst, wie ich es meine in dem Zusammenhang. Und wir haben sie dabei begleiten dürfen, diesen ganzen Prozess. Es gab da ja unendlich viele Dokumente und Formulare und Tests, die man ausfüllen muss und Gespräche mit Psychiatern, damit eben auch ganz klar ist, das ist jetzt keine Ad-hoc-Entscheidung, die man morgen bereuen würde, aber das wäre eben dann zu spät, sondern das ist ein wirklich fester Entschluss, der auch auf einer guten argumentativen Basis liegt. Und dann fuhren die beiden betreut eben und ständig begleitet in die Schweiz. Und dort gab es eine eigene Wohnung, die dafür hergerichtet wurde, wo sie dann nochmal sehr intim letzte Momente verbringen konnten. Wir durften dann mit der Kamera ab und zu dabei sein. Und das war das Besondere bei uns, dass wir, und das kann man natürlich kritisch sehen, aber dass wir, weil wir dieses Aufklärende haben wollten und vor allem war uns wichtig, dieses in dem Moment des Todes, diesen Schrecken den Leuten zu nehmen, dass wir auch den Moment des Todes gefilmt haben. Das war sehr stilisiert, sehr zurückgenommen. Also man hat da jetzt nicht die Kamera voll drauf gehalten und den Leuten ins Gesicht, sondern das war in einiger Entfernung. Aber wir haben gefilmt, wie die beiden sich ins Bett gelegt haben, wie sie davor ihre Medikamente eingenommen haben, wie sie dann angeschlossen wurden an die Geräte, die ihnen diese tödliche Injektion geben würden. Und dann haben sie beide, diesen Prozess, der war sehr kompliziert, mit immer wieder dann dazwischen innehalten, dann wurden sie vom Psychiater oder von den Betreuenden gefragt und nochmal rückversichert, wollt ihr das wirklich? Es gab also an sehr vielen Momenten bis zuletzt immer diese Exit-Möglichkeit für beide. Sie wurden dann auch unabhängig befragt, damit man ausschließen konnte, dass der eine den anderen beeinflusst. Letztendlich aber waren wir dann dabei, wo sie dann diesen Knopf beide in der Hand hatten und den dann synchron gedrückt hatten. Jeder für sich hatte seinen Knopf, um dann langsam einzuschlafen.
Und ich weiß noch, als du mir das damals geschickt hast, ich war so ergriffen davon, weil das einfach, und das klingt total kurios, das weiß ich, aber es war irgendwie so schön, dass die beiden das so selbstbestimmt tun konnten. Also das ist wirklich ein Privileg, dass es die Möglichkeit gibt, sowas zu tun. Und gerade in Bezug auf den Fall Fasan habe ich ein bisschen das Gefühl, die beiden, die ihr begleitet habt, sind so eine Art moderne Version vom Ehepaar Fasan. Wahrscheinlich wäre es nicht so, dass die Frau Fasan auch mit hätte sterben dürfen, weil sie selber ja nicht todkrank war. Aber für den Albin wäre genau das eben eine Möglichkeit gewesen.
Ja, nur hier, also der große Unterschied hier ist, dass sich beide im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeit noch befunden haben und körperlich das beide noch tun konnten. Dieses Ungleichgewicht, wie in unserem Fall, war hier nicht da. Also sie waren halt beide da und haben quasi synchron immer wieder gesagt, wir wollen das, wir machen das, das ist unser Entschluss. Und deswegen gab es niemals diese Frage, ob einer der beiden das vielleicht gar nicht möchte. Sondern es war eher die Frage, hey, in Deutschland dürfen wir es nicht tun. Sie haben das sehr, sehr drastisch ausgedrückt und aus ihrer Sicht verstehe ich das. In Deutschland will man, dass wir uns zu Tode quälen. Also nehmen wir für uns die Beine in die Hand und gehen in ein Land, wo wir das für uns umsetzen können, so wie wir das für uns wollen. Weil sie eben nicht wollten, dass irgendjemand dann drunter leiden muss, wenn sie dann Selbstmord begehen auf wie kann man das denn gut ausdrücken? Also ein wilden Selbstmord vielleicht. Dieses, hey, ja natürlich können wir uns beide Hand in Hand von der Brücke stürzen. Aber irgendjemand hat dann eben Probleme damit. Oder dann keine Ahnung was, dann findet ein kleines Kind, das am Ufer spielt, dann die Leichen. Das wollten sie halt vermeiden. Und deswegen haben sie für sich diesen Weg in der Schweiz gewählt.
Es ist so viel in meinem Kopf. Also genau das ist ein sehr, sehr starkes Argument. Das will ich gar nicht so weit ausfüllen jetzt. Aber was du sagst mit dem, wenn jemand das vorhat, dann tut er das. Und dann ist es doch besser, so eine Möglichkeit zu finden. Das möchte ich an der Stelle einfach loswerden. Aber nochmal aufs Datum bezogen, 2022, hatten wir ja gerade gesagt, sind diese Regelungen in Österreich in Kraft getreten. Das heißt, so lange gibt es das noch nicht in Bezug auf dieses zu Ende quälen. Also es gibt da hierzulande jetzt schon Möglichkeiten, wie das eben umgangen werden kann. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn die sich als Paar da so einig sind, dass wenn einer geht, der andere mitgehen soll, beziehungsweise das Leid verringert werden soll, dass das so ein klassisches Paar gewesen wäre, das sicher so eine Sterbeverfügung ausgefüllt hätte, hätte es das damals schon gegeben. Und hätten sie die Informationen dazu gehabt?
Ganz bestimmt,
ja. Gab es aber nicht.
Ja, haben sie ja so gesehen getan, nur eben in einem anderen Land.
Was dabei eben auch ganz wichtig ist, ist diese Abgrenzung unter den verschiedenen Schritten vor dem neuen Gesetz in Österreich. Wie gesagt, seit 2022 galt das absolute Verbot der Beihilfe zum Suizid. Also egal, wie sehr sich jemand gequält hat, wenn man ihn dabei unterstützt hat, auch auf eigenen Wunsch, selbst wenn es festgehalten war, es ist strafbar gewesen. Und das hat sich eben durch das Gesetz verändert. Das ist ein großer Schritt für das Recht auf Selbstbestimmung. Auch wenn es in der aktuellen Form noch Limitationen gibt, die sicherlich eine Betrachtung rechtfertigen würden. Zum Beispiel, dass jemand, der auch sehr krank ist, das Angebot nicht in Anspruch nehmen darf, weil er oder sie sich das Medikament aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht selbst verabreichen kann. Was nach wie vor strafbar ist, ist aktive Sterbehilfe, bei der jemand anders als der die Betroffene das Medikament verabreicht. Dann ist es nach wie vor Tod auf Verlangen, was ja auch in den beiden geschilderten Fällen von heute im Prozess dann verhandelt wurde. Es gibt europäische Länder, in denen auch das bereits legal ist, zum Beispiel schon sehr lang in den Niederlanden und in Belgien. Recht frisch zog auch Portugal nach, wenn auch noch ohne konkrete Umsetzung. Und neben Österreich hat hier im näheren Umkreis zum Beispiel Slowenien 2025 den assistierten Suizid, also der auch in Österreich möglich ist, gesetzlich verabschiedet.
Um noch ein paar Zahlen zu nennen, einfach um das einzurahmen. Im Oktober 2025 haben Hospiz Österreich und die Österreichische Palliativgesellschaft eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht, in der auch Daten auftauchen. Von 2022 bis 2025 stieg die Zahl der Personen, die assistierten Suizid in Anspruch genommen haben, von 54 auf 112. Insgesamt starben in Österreich 2024 1.331 Personen durch Suizid. Laut Sterbeverfügungsregister wurden im Zeitraum 01.01.2022 bis 01.10.2025 807 Sterbeverfügungen eingereicht, 661 Präparate, Natrium pentobarbital ist das, ausgegeben, 100 Präparate retourniert und 215 Meldungen zum assistierten Suizid durch Totenbeschauärztinnen vorgenommen. Das macht auch nochmal klar, dass nicht jede Verfügung die Abgabe des Medikaments und diese Abgabe noch keine Durchführung bedeutet.
Ein unglaublich komplexes soziales Thema und ich finde es ganz wichtig, dass wir hier ein bisschen darüber aufklären können.
Was lässt sich nun zum Fall Fasan noch sagen? Auf die heutigen österreichischen Regelungen würde dieser Tathergang von damals nicht zutreffen, sondern es wäre nach wie vor ein Mord auf Verlangen, wenn nicht sogar Totschlag, da Albins Zustimmung ja fraglich war. Wenn man das alles in der Retrospektive liest, scheint es vor allem so zu sein, dass die Aussagen über das Paar für die große Milde in diesem Fall gesorgt haben. Hildegard Fasan war glaubhaft, sie hatte alles für ihren Mann gegeben und im Sinne der Mordmerkmale nichts davon, ihn zu ermorden. Ihr Mann wäre definitiv bald verstorben, da er sehr litt, ist es auch plausibel, dass sie ihm helfen wollte. Was aber definitiv fehlt, ist seine Bekundung dazu, die man sich aus der Geschichte des Paares zwar herleiten kann, aber die rechtlich so nicht gilt. Vor allem, da Albin die konkrete Frage nach dem Doppelsuizid ja abgelehnt hatte.
Es gibt einen sehr bekannten Fall aus den Niederlanden, der in diese Richtung geht, verbunden mit heutiger Gesetzgebung, aber auch einem ganz anderen Krankheitsbild. Eine 70-jährige Frau erstellte eine Verfügung, in der sie festhielt, dass sie nicht von ihrem Ehemann getrennt werden wollte, um in ein Pflegeheim für Demente gebracht zu werden. Es war ihr Wunsch, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, bevor die Krankheit sie vollständig veränderte. Wie das gehen konnte, hatte sie an ihrer Mutter und zwei Brüdern gesehen. In der Familie war Alzheimer verbreitet. 3 Jahre später ließ sie ihren Wunsch auch notariell beglaubigen. Ein weiteres Jahr später hatte sich ihr Zustand extrem verschlechtert und sie musste in eine Einrichtung gebracht werden. Nach diversen Beobachtungen des Pflegeteams, der Familie und ihrer Ärztin beschloss diese, dass der skizzierte Moment gekommen war. Allerdings konnte sich die Patientin in ihrem Delirium nicht mehr an die Verfügung erinnern, geschweige denn sie bestätigen. Gleichzeitig sprach sie aber mehrmals am Tag davon, sterben zu wollen, konnte aber die Frage der Ärztin nicht bejahen. Die Ärztin nahm die aktive Sterbehilfe trotzdem vor und landete vor Gericht. In den Niederlanden wurde aber erst einige Monate zuvor der Guide to Written Euthanasia Request veröffentlicht. Dort wird auch festgehalten: Eine Patientin mit fortgeschrittener Demenz kann unerträglich unter körperlichen Beschwerden wie Brustenge oder Schmerzen leiden. Aber auch Angst, Aggressivität oder starke Unruhe können zu unerträglichem Leiden beitragen. In solchen Fällen kann ein Arzt dem Wunsch nach Euthanasie nachkommen, selbst wenn die Patientin nicht mehr in der Lage ist, ihren Wunsch verbal oder durch Gesten klar zum Ausdruck zu bringen. Voraussetzung ist jedoch, dass eine zuvor von der Patientin verfasste schriftliche Willenserklärung vorliegt. Und die gab es ja. Die Ärztin wurde freigesprochen.
Es ist ein anderer Fall als der von Albin Fasan, aber Grundsatzfragen stellen sich auch hier. Er und seine Frau waren sich immer einig, im Falle schwerer Krankheit gemeinsam zu gehen. Nun kannte er seine Diagnose nicht und war den Schilderungen nach offenbar nicht in der Lage, seinen Zustand richtig einzuschätzen. Entsprechend der Schwere seiner Erkrankung kann es in späteren Phasen auch um Leugnung gegangen sein oder er war schlicht nicht mehr dazu fähig, sich zu äußern. Bei Hildegard Fasan gingen alle von Mord aus Liebe aus. Wie weit Liebe in einem solchen Fall gehen darf, wird aber rechtlich und emotional ganz unterschiedlich betrachtet.
So, nun sind wir wirklich im Trivia- und Meinungspart angelangt und wir dürfen kurz einen kleinen Freudenbreak machen und jemanden als neuen Supporter begrüßen. Michael ist nun offiziell Sherlocks ganzer Stolz.
Das freut uns natürlich sehr. Ein schönes Weihnachtsgeschenk war das. Vielen Dank.
Willkommen, Michael, in der Support-Community.
Der eine Punkt, der mich bei der Folge oder beim Besprechen davon am ehesten immer wieder rausreißt, und ich glaube, darauf gehst du auch gleich ein, ist dieses, warum den Albin nicht rechtzeitig oder frühzeitig selber sagen, was er hat, damit er dann, wo er noch konnte, wo er noch nicht in diesem Dämmerzustand war oder in diesem Siechtum, für sich bei klarem Verstand dieses Thema ausdiskutieren oder mitverhandeln konnte. Mir kommt ein wenig vor, dass dadurch, dass sie ihn in Anführungszeichen schützen wollten, die Ärzte wie auch seine Frau, dass sie ihm auf der einen Seite diese eigene Entscheidungsgewalt genommen haben und ihn ein bisschen vorauseilend bemuttern, das meine ich jetzt so, wie es klingt, ihm ein wenig die Wahl genommen haben, bei der Entscheidung mitzuwirken. Weißt du, was ich meine? Und daran stoße ich mich so ein bisschen, wenn ich mir überlege, dass ein viel wichtigeres Thema kann es für einen Menschen ja kaum geben. Und ich möchte das wissen. Und ich möchte, solange ich noch kann, selber damit eine Chance haben, umzugehen oder einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und ich habe den Eindruck, dass dem Albin das hier genommen wurde, wenn auch vielleicht aus netten Motiven.
Das ist auch der Punkt, der mich mit am meisten umtreibt, weil ich das erst gar nicht verstanden habe. Also in der heutigen Zeit wäre das undenkbar. Es gibt eine rechtliche Pflicht zur Aufklärung und Information. Das ist in mehreren Gesetzen festgehalten in Österreich. Und ein solches Vorgehen würde es heute nicht mehr so geben. Das war damals aber ein bisschen anders. Ich habe da tatsächlich einen wissenschaftlichen Artikel auch drüber gefunden, der sich genau dieser Sache annimmt. Und war, glaube ich, erst so verdutzt, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass das mal so war. Aber es ist einfach ein anderer Umgang zwischen Arzt und Patient. weil man damals davon ausgegangen ist, dass man als Arzt oder Ärztin die Leute, die man behandelt, schützen muss, auch vor solchen Informationen. Und so nach dem Motto, wenn sie nichts wissen, geht es ja vielleicht eh normal weiter. Und es gibt sicherlich Menschen, ich habe mal mit meinem Physiotherapeuten vor Ewigkeiten da mal drüber gesprochen, der hat erzählt, wenn Leute zu ihm kommen mit einer Skoliose, sind die total geknickt, weil sie denken, oh, das ist irgendwie falsch.
Ich habe auch gerade...
Ups, ich habe selber eine, ich darf da drüber lachen. Die sind betrübt, weil sie denken, sie haben jetzt eine schwere Erkrankung. Und gerade in einem solchen Fall, wo man natürlich von einer tödlichen Erkrankung spricht, ist es eine Sache, die die Leute fertig machen kann. Und es gibt Menschen, solange sie Hoffnung haben, kämpfen sie. Und sobald sie wissen, es ist vorbei, sie können wirklich einfach nichts mehr tun, fallen die in sich zusammen. Das ist natürlich subjektiv. Ich rede mir ein, dass das der Grund ist, warum man damals so gehandelt hat. Ein Zitat möchte ich dafür kurz vorlesen und dann darfst du endlich aussprechen, was du aussprechen möchtest.
Nein, nein, alles gut. Ich wollte dich nur dazu bringen, dass du dieses, du hast ja ein Zitat recherchiert.
So schön das Zitat. Aus dem Jahr 1847. Ein Arzt sollte nicht vorschnell düstere Prognosen stellen, denn sie haben etwas Empirisches an sich. Er darf jedoch bei passender Gelegenheit nicht versäumen, den Angehörigen des Patienten rechtzeitig von einer bestehenden Gefahr zu unterrichten, wenn sie tatsächlich eintritt. Und selbst den Patienten, falls dies unbedingt notwendig ist. Denn der Arzt sollte für den Kranken ein Spender von Hoffnung und Trost sein.
Sag nochmal, woher hast du das Zitat?
Das steht im Code of Ethics of the newly founded American Medical Association im Jahr 1847. Das klingt ein bisschen, als wenn man sagt, der Patient ist mein Kunde. Der Kunde ist König, dem soll es gut gehen. Ich gebe das mal den Angehörigen, die machen das dann schon. So war es ja in dem Fall auch. Es wurde an die betreuende Person gegeben, nämlich an die Hildegard Fasan. Und Albin Fasan, bei dem klar war, der kann nicht mehr gerettet werden, dem wurde das nicht gesagt. Und ich finde auch, was du sagst, stimmt. Dem wurde etwas vorenthalten, was ihn natürlich hätte beeinflussen können. Das hätte auch negativ sein können und das wollte man offenbar nicht. Aber im Endeffekt...
Aber dann hat man eben auch die Entscheidung genommen. Er ist ein erwachsener Mensch.
Ja.
Der eigentlich, finde ich, das Recht hat und auch vor sich selber ja damit die Verantwortung, damit selber umzugehen. Ich finde es bevormundend, wenn man mir so etwas vorenthalten würde.
Das System wurde ganz oft in den Quellen als paternalistisch beschrieben und das ist ja genau das, was du sagst, bevormundend. Ich habe die Wissenshoheit und ich entscheide, was du wissen sollst und was nicht.
Du hast auch noch eine Umfrage gefunden.
Die ist zeitlich auch näher an dem dran, also 1847 bis in die 50er Jahre oder Ende 40er Jahre, wo wir jetzt sind. Das ist natürlich ein großer Schritt. Aber es gibt auch eine Umfrage aus dem Jahr 1961. Da wurden die Ärzte gefragt und 90% sagten, sie zögen es vor, Patientinnen und Patienten ihre Krebsdiagnose nicht offenzulegen. Wenn man parallel aber die Patientinnen selbst gefragt hat, dann haben die gesagt, also wenn, dann möchte ich schon die Wahrheit wissen. Das heißt, da gibt es einfach eine riesige Schere zwischen, wie praktiziere ich das Ganze und was denke ich, was das Richtige ist und was wollen eigentlich meine Patientinnen und Patienten.
Ja, wobei ich hier auch gerne mal die Fragestellung hören würde, weil natürlich, also ich ziehe es auch vor, niemandem schlechte Nachrichten überbringen zu müssen.
Ja, andererseits... Bist du als Mediziner oder Medizinerin, beziehungsweise genauer Arzt und Ärztin, das ist dein Job, das zu tun.
Genau, aber ich wüsste gern, wie Sie damals die Frage gestellt haben. Wenn Sie die Frage so stellen mit, ja, was wäre Ihnen denn lieber? Dann klar, sage ich auch nein. Wenn Sie ihn fragen, was wäre denn ethisch wichtiger, dann hätten Sie vielleicht nochmal aber das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt nur meine Vermutung.
Aber das war, finde ich, schon sehr augenöffnend, dass das einfach damals anders war. Das ist so ein bisschen, als wenn du über den Herrn Semmelweis sprichst, der die Geburtskunde so revolutioniert hat, indem es ganz banal vorrangig mal ums Händewaschen ging. Da denkst du auch, ja, heutzutage, okay, alles klar, also wir sollten eigentlich wissen, dass wir Hände waschen müssen. Aber damals ist man halt von Station zu Station gegangen, hat das eben nicht getan.
Ja.
Ja, das war viel. Viel Interessantes. Ich habe schon mal geschaut, ob wir diese Addendum-Doku noch irgendwo finden. Vielleicht können wir die noch ausgraben.
Ja, die gibt's auf YouTube. Alles ist noch auf YouTube von uns damals.
Cool, weil die ist wirklich, wirklich wertvoll. Also ich kann euch nur empfehlen, euch die anzuschauen. Vielleicht wirklich auch gerade, um da so ein paar Hemmnisse abzubauen, weil, wie gesagt, ich verstehe total, dass das ein krasses Thema ist, dass es nicht für jeden was ist, dass es emotional sein kann. Aber ich fand es damals ganz großartig, als Hubertus mir das geschickt hat.
Wir haben auch noch ein Video drüber gemacht, warum wir gefilmt haben, diesen Freitod. Also um das
was
zu
auch wichtig ist, weil gerade durch die emotionale Beladenheit dieses Themas kommt natürlich die Frage, wie pietätlos seid ihr eigentlich und warum beschäftigt ihr euch mit dem Thema? Ja, aber es ist eben irgendwie wichtig, diese Hürde abzubauen. Auch solche Verfügungen, alles unglaublich wichtig, egal ob man jung ist, ob man alt ist. Wichtig. Und was wir euch auch reingeben, ist dieser Link zu den Artikeln, die wir gefunden haben. Einmal zu dem Umgang mit der Diagnose und zu dem niederländischen Fall. Das war wirklich eine sehr interessante Arbeit, die nochmal aufdröseln, warum das ein ethisches Problem ist, welche Facetten das da gibt, nochmal genau erklären, wie ging es dieser Frau, weil im ersten Moment klingt es halt so, ja, okay, sie war halt im Heim und dann hat die Ärztin ihr was getan. Und es ist halt überhaupt nicht so. Also die war wirklich ein Häufchen Elend, muss man schon sagen. Die Krankheit war wirklich stark fortgeschritten. Und es gibt auch ein Interview mit der Ärztin, das wir euch auch mit reingeben. Das ist niederländisch, aber ihr habt ja die Möglichkeit, die Untertitel mit reinzugeben und automatisch übersetzen zu lassen. Und man sieht auch da einfach nochmal, was das auch mit dieser Frau gemacht hat. Die dann halt sagt, ich habe meinen Job getan, ich habe aus meiner Sicht meine Pflicht erfüllt. Wir waren da im Einverständnis miteinander und dann werde ich angeklagt. Und dazu kann man vielleicht noch kurz sagen, nicht um ihr eine Strafe aufzubürden, vor der sie natürlich Angst hatte, sondern um diese Rechtsprechung zu novellieren, heißt es zumindest.
Und wir wissen, dass das Thema Suizid gerade in der kalten, dunklen Jahreszeit immer ein besonderes ist oder ein besonders heikles. Aber wir haben es euch ja jetzt nochmal gesagt, also nochmal abschließend, das neue Jahr beginnt jetzt oder hat gerade begonnen und da schauen wir jetzt alle positiv rein. Und wer sich mit Gedanken im Moment schwer tut in diese Richtung, schaut bei uns in die Shownotes und nehmt natürlich gerne diese Hilfsangebote an, die es dort gibt. Die sind alle rundum gut und die freuen sich ja, oder was heißt freuen, die helfen einfach gerne. Nehmt das in Anspruch.
Ja, passt auf euch auf und passt aufeinander auf.
Genau, also dass wir auf einer positiven Note hier auch enden für heute.
Falls ihr euch auf diesen sozialen Netzwerken herumtreibt, haben wir noch eine gute Neuigkeit für euch. Da sind wir nämlich auch. Und zwar als True Crime Austria auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr uns direkt schreiben möchtet, dann tut das doch gerne an hinweise@truecrimeaustria.at. Und wer unseren Unterstützerinnen und Unterstützern beitreten möchte, der findet in den Shownotes auch zwei Links zu unseren Support-Plattformen. Das sind Patreon und Steady. Und vielleicht werdet ihr dann Sherlocks nächster ganzer Stolz.
Es kann nicht genug davon geben. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.